Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn eine bunte Truppe an Protestierern in Berlin auf die Straße gegangen ist und das Ende der Pandemie ausgerufen hat. Die Reaktionen auf dieses Ereignis in der Politik sind fast einhellig. Wir berichten gleich. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Schule unter Corona-Bedingungen begonnen. In Berlin ist Stadtentwicklungssenatorin Lomscher zurückgetreten und Weggefährten haben in München von Hans-Jochen Vogel Abschied genommen. Nach uns der Hintergrund um 18.40 Uhr unter der Überschrift Wachstum statt zweite Welle, wie China seine Wirtschaft wieder ankurbelt. Die Idee ist berückend, die Corona-Pandemie per Demonstration beenden. Unter dem Motto, das Ende der Pandemie, da gingen am Wochenende in Berlin viele tausend Menschen auf die Straße. Die Mischung war bunt, Impfgegner waren darunter Reichsbürger oder auch die Initiative Querdenken 711, die Demonstration angemeldet hatte. Und eines war in allen gemeinsam, sie leugnen die Gefahren der Corona-Pandemie, sehen dahinter finstere Machenschaften und sie lehnen das Tragen von Masken kategorisch ab. Und weil diese Auflage nicht erfüllt wurde, da machte die Polizei dem Treiben ein Ende. Die Versammlung wurde aufgelöst. Das hat im Nachhinein noch für viel Diskussionsstoff gesorgt.
So fordert etwa der Deutsche Städtetag ein hartes Vorgehen gegen die Regelbrecher. Zwar sei das Demonstrationsrecht ein hohes Gut, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aus Demonstrationen heraus dürften sich jedoch keine neuen Corona-Hotspots entwickeln. Die vorhandenen Bußgeldregeln sollten deshalb auch angewandt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte in einer heute veröffentlichten Videobotschaft:
Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle. Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler.
Und ein erneuter Stillstand würde das Land noch viel härter treffen, betonte der Bundespräsident. Auch der CDU-Politiker Armin Schuster spricht in der Rheinischen Post von einer Gefahr für die Allgemeinheit und fordert Versammlungen nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen. Trotz des berechtigten Unmuts bleibt das für den Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, eine Gratwanderung.
Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so weit gehen dürfen und in der Corona-Zeit jetzt auch noch Demonstrationen verbieten sollen. Wir müssen auch daran denken, dass es hier auch Grundrechte gibt. Aber was eben nicht geht, ist, dass man mit einer Demonstration ein Verhalten am Tag legt, was eine Provokation gegenüber dem Rest der Bevölkerung ist.
So Laumann am Morgen im Deutschlandfunk. Ähnlich argumentiert auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die in der Süddeutschen Zeitung die Demonstrationsfreiheit als ein besonders wichtiges Rechtsgut verteidigte. Ihr fehle aber jedes Verständnis für Demonstranten, die sich über die notwendigen Schutzmaßnahmen selbstherrlich hinwegsetzen würden. Von Covid-Joten hatte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken in einem Tweet gesprochen und in ihren Augen hätte die Berliner Polizei die Veranstaltung noch früher auflösen müssen. Allein der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla verteidigte die Demonstranten. Er könne kein Fehlverhalten erkennen, sagte Chrupalla der ARD. Die Demonstrationen seien friedlich gewesen und die Menschen seien für ihre Grund- und Bürgerrechte auf die Straße gegangen. Und das könne man nur begrüßen. Unterdessen sollen noch in dieser Woche, nach der notwendigen Abstimmung mit den Ländern, die verbindlichen Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Kraft treten.
Das heißt, dass jemand entweder vor Abreise oder nach Einreise nach Deutschland binnen 72 Stunden gegenüber seinem Gesundheitsamt nachweisen muss, dass er einen Test gemacht hat.
So Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen in der ARD. Ohnehin gelte die Quarantänepflicht für die Rückkehrer aus Risikogebieten so lange, bis ein negativer Test vorliege. Die Testkapazitäten belaufen sich derzeit auf gut 1,2 Millionen pro Tag. Bei Reisen mit dem Flugzeug erscheint das alles überschaubar. Bei der Bahn und erst recht bei Reisen mit dem privaten Pkw wird das ungleich schwieriger, weshalb Karl-Josef Laumann noch einmal appellierte:
Wer in ein Risikogebiet Urlaub macht, der muss ja wenigstens so viel Solidarität gegenüber den Menschen hier haben, dass er ausschließt, wenn er wiederkommt, dass er andere Menschen ansteckt.
Die Trefferquote bei den bislang freiwilligen Testungen an den Flughäfen liege bei 2,5%, betonte Laumann. Und immerhin würden in Nordrhein-Westfalen bis zu 50% der Rückkehrer von dem Testangebot Gebrauch machen. Die Deutsche Bahn kündigte heute eine verschärfte Maskenpflicht an, wonach Verweigerer künftig auch den Zug verlassen müssen.
Über die anhaltende Corona-Diskussion Volker Findhammer, Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Steigende Corona-Zahlen, Maskenverweigerer und Corona-Gegner. Diese Vorbilder aus der Welt der Erwachsenen vor Augen gehen demnächst in vielen Bundesländern Kinder wieder zur Schule. Der Unterricht soll ja im Großen und Ganzen wieder komplett angeboten werden, wenn auch unter Corona-bedingten Regeln. Ob die Voraussetzungen überall gegeben sind, das wird in den kommenden Wochen festzustellen sein. In Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls war heute der erste Schultag der neuen Zeitrechnung. Weitere Bundesländer werden folgen. Johannes Kuhn berichtet.
Das neue Schuljahr hat begonnen. Im Klassenzimmer sitzen Schüler und Schülerinnen wieder Schulter an Schulter. Von Alltag kann in Mecklenburg-Vorpommern jedoch keine Rede sein. Die Schulen dort haben feste Gruppen von meist 2 Jahrgängen eingeteilt. Diese Gruppen sollen sich dann im Schulalltag möglichst nicht begegnen, erläuterte Steffen Kästner, Direktor der Christophorus-Schule Rostock in der ARD.
Natürlich können wir sie nicht vollständig voneinander trennen, aber wir haben eine ganze Menge unternommen, um sie organisatorisch voneinander abhalten zu können und unterscheiden zu können.
Abstandsregeln zwischen den verschiedenen Gruppen, aber auch zeitversetzte Pausen und Unterrichtsstunden sollen das Infektionsrisiko verringern. Auf eine Maskenpflicht in Schulgebäuden verzichtet Mecklenburg-Vorpommern dagegen zum Schulbeginn. Allerdings kündigte Bildungsministerin Bettina Martin hier bereits Änderungen an. Die SPD-Politikerin am Morgen im rbb-Inforadio:
Bisher haben uns die Gesundheitsexperten nicht zu einer Maskenpflicht geraten. Ich halte es doch angesichts der Entwicklungen der letzten Tage doch sinnvoll, da nochmal in Gespräche einzutreten. Ich werde morgen dem Kabinett einen Vorschlag vorlegen, dass wir die Maskenpflicht auch einführen.
Bereits vor dem Ende ihrer Sommerferien haben Berlin, Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg eine Maskenpflicht in Schulgebäuden angekündigt. Hessen und Sachsen wiederum wollen diese Entscheidung den Schulen überlassen. Als erstes Bundesland legte sich am heutigen Montag Nordrhein-Westfalen darauf fest, auch im Unterricht Masken zu verlangen.
An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung.
So die FDP-Bildungsministerin Yvonne Gebauer zu den Plänen für das neue Schuljahr, das in Nordrhein-Westfalen Mittwoch kommender Woche beginnt. Zu den Befürwortern einer Maskenpflicht im Unterricht gehört Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Viele der alternativen Hygienemaßnahmen seien gar nicht praktikabel, aus organisatorischen, aber auch aus bautechnischen Gründen. Meidinger in der Deutschlandfunksendung Kontrovers:
Isolierung von Lerngruppen. Wie soll sowas in der gymnasialen Oberstufe aussehen, wo wir ein Kurssystem haben? Wie sollen Lüftungskonzepte aussehen, wenn vielfach die Fenster gar nicht richtig zu öffnen sind? Ich vermisse übrigens auch ein differenziertes Hygienekonzept für jüngere Kinder und Ältere. Wir wissen, Jüngere sind weniger infektiös.
Und Stefan Wasmuth, Vorsitzender des Bundeselternrats, übte am Morgen im Deutschlandfunk Grundsatzkritik. Nicht nur die Hygienepläne hätten angepasst werden müssen, sondern auch die Lehrpläne.
Das ist aus unserer Sicht nicht erfolgt. Das heißt, die Lehrpläne hätte man jahrgangsstufenmäßig wirklich entschlacken müssen.
Nach Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Donnerstag in Hamburg das neue Schuljahr. In der kommenden Woche starten neben Nordrhein-Westfalen auch Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein.
Schulbeginn unter Corona-Bedingungen in Mecklenburg-Vorpommern, soweit Johannes Kuhn. In Berlin und natürlich auch in anderen Städten ist die Wohnungslage angespannt. Immer höhere Mieten können von immer weniger Menschen bezahlt werden. Eine Lösung für diese Misere ist der steuerfinanzierte soziale Wohnungsbau. Der Staat lässt also Wohnungen errichten, die dann preiswert sind, damit sich auch weniger bemittelte Mieter noch eine Wohnung in der Stadt leisten können. In Berlin, da war bislang jedenfalls Stadtentwicklungsministersenatorin Katrin Lompscher dafür zuständig, entsprechende Projekte zu steuern. Doch hat sie offenbar nicht mit der gleichen Energie ihre eigenen steuerlichen Angelegenheiten betrachtet. Denn in ihrer Rücktrittsbegründung spricht sie klar von eigenen Fehlern. Sebastian Engelbrecht.
Katrin Lompscher hat einen doppelten Fehler gemacht. Erstens hat die Berliner Stadtentwicklungssenatorin mehr Einkünfte durch Aufsichtsratsposten für sich behalten, als sie durfte. 2018 nahm sie 8.100 Euro für ihre Aufsichtsratssitze bei der Investitionsbank Berlin und bei der Tempelhof Projekt GmbH ein. Gesetzlich erlaubt wären nur 6.135,50 Euro gewesen. In den Jahren 2017 bis 2019 hat sie insgesamt 5.892 Euro zu viel behalten. Zweitens hat die 58-jährige Senatorin versäumt, die Aufsichtsratseinkünfte zu versteuern. So entgingen der Staatskasse für 2017 und 2018 weitere 6.000 Euro. Am späten Sonntagabend gab Katrin Lompscher per Pressemitteilung ihren Rücktritt bekannt. Die Konsequenz einer Senatorin, deren Credo so lautete:
Mir ist es am liebsten, mir Berlin vorzustellen als soziale Metropole.
Sie trage die persönliche Verantwortung für diese Versäumnisse, schrieb Lompscher, und bitte die Bürger Berlins um Entschuldigung. Sie habe nicht mit Vorsatz gehandelt, heißt es in der Pressemitteilung. Sie sei der besonderen Verantwortung nicht gerecht geworden, die von politischen Entscheidungsträgerinnen erwartet werde, und trete deshalb zurück. Lompscher war seit 2016 Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen und zuvor in den Jahren 2006 bis 2011 Gesundheitssenatorin. Als Stadtentwicklungssenatorin kämpfte sie vor allem für den Mietendeckel, der seit dem 23. Februar in Kraft ist. Rückwirkend von Juni 2019 an fror der Senat die Mieten in Berlin für 5 Jahre ein. Leitend waren dabei die politischen Ziele der linken Senatorin Katrin Lompscher.
Dass wir eben dafür sorgen, dass man in dieser Stadt auch künftig wohnen kann, wenn man wenig Geld hat, dass man in dieser Stadt auch künftig wohnen kann, wenn man älter wird, dass man in dieser Stadt auch künftig Kinderbetreuung, Schulen und so weiter alles vorfindet und das nicht nur in irgendwelchen abgedrängten Vororten, sondern die Berliner Mischung als das, was Berlin auszeichnet, sozusagen fortschreibt ins 21. Jahrhundert.
Katrin Lompscher studierte in DDR-Zeiten Städtebau in Weimar und trat 1981 in die SED ein. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen sah sich als Teil einer linken Avantgarde, die den rasanten Anstieg der Mieten in den vergangenen Jahren stoppen wollte.
Wir sind ja alles immer schon einen Schritt weiter. Ne? Und da stellt sich für eine linke Stadtpolitik auch nicht die Frage, macht man das oder macht man das nicht. Vollkommen richtig erkannt, Berlin ist in einem rebellischen Dauerzustand. Eine linke Politik, die das nicht macht, die wird einfach nach Hause geschickt.
Die Information über Lompschers Fehler im Umgang mit den Aufsichtsratseinkünften waren durch eine Anfrage einer Abgeordneten der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus ans Licht gekommen. Recherchen der Bild-Zeitung brachten dann zutage, dass die Senatorin die Einkünfte nicht versteuert hat. Der Berliner FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer forderte den regierenden Bürgermeister Michael Müller auf, der Linken das Ressort Stadtentwicklung und Wohnen abzunehmen. Lompscher habe die Wohnungsbauziele des Senats verfehlt und sei für die Rechtsunsicherheit wegen des Mietendeckels verantwortlich. Die zurückgetretene Senatorin Lompscher dürfte das nicht beunruhigen. Sie folgt dem Motto:
Also ich sag mal, viel Feind, viel Ehr, heißt, man macht offensichtlich auch was richtig.
Die zurückgetretene Stadtentwicklungssenatorin von Berlin, Katrin Lompscher, im Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Im vergangenen Jahr, da war die App des Videoanbieters TikTok die am meisten heruntergeladene App. Sie soll mittlerweile auf über 2 Milliarden Mobiltelefonen laufen. Es ist das erste Mal, dass eine App aus China international Rekorde bricht. TikTok kommt gut an mit Videoclips und Musik. Das Programm wurde von 2 Chinesen entwickelt und 2017 von dem chinesischen Internetkonzern ByteDance übernommen. In letzter Zeit sorgt TikTok allerdings politisch immer häufiger für Schlagzeilen. Jetzt will auch Donald Trump die App in den USA verbannen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
In China selbst gibt es TikTok gar nicht. Die App kommt zwar ursprünglich aus China, lässt sich dort aber nicht runterladen. Beziehungsweise nicht unter dem Namen TikTok. Die chinesische Version heißt Douyin. Sie funktioniert ähnlich wie TikTok und sieht auch fast genauso aus.
For the Chinese audience, TikTok version is actually Douyin.
Douyin gibt es allerdings schon deutlich länger als TikTok, erklärt Aurélien Rigard von der Shanghaier Unternehmensberatung IT Consultis. Und Douyin hat auch mehr Funktionen als
TikTok.
Der entscheidende Unterschied zwischen der chinesischen Ursprungs-App Douyin und der internationalen Version TikTok: politische oder gesellschaftskritische Inhalte sind auf Douyin tabu. Sie werden zensiert. Das gilt von Videoclips über die Proteste in Hongkong bis zu Scherzvideos über die chinesische Regierung. Beides ist unmöglich auf Douyin, genauso wie auch auf allen anderen chinesischen Online-Plattformen. Der Mutterkonzern von Douyin und TikTok ist das 2012 gegründete Pekinger Unternehmen ByteDance. Ein kleines Start-up ist ByteDance schon lange nicht mehr. Nach Zahlen der Nachrichtenagentur Reuters verdiente ByteDance in den ersten 3 Monaten dieses Jahres mehr als 4,5 Milliarden Euro. Gründer und Firmenchef ist der 36-jährige Zhang Yiming. Das Wirtschaftsmagazin Forbes zählt ihn zu den 10 reichsten Milliardären Chinas. Wie alle großen und erfolgreichen Privatunternehmen in China ist auch ByteDance offiziell vollständig auf Linie der kommunistischen Staatsführung. Das wiederum sorgt im Ausland für wachsendes Misstrauen. Vor allem die US-Regierung sieht in der ByteDance-Tochterfirma TikTok eine Gefahr. Sie warnt vor möglicher Datenspionage durch die chinesische App. Deswegen droht sie nun, TikTok aus den US-amerikanischen App-Stores zu verbannen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass TikTok die bisher einzige App aus China ist, die weltweit wirklich erfolgreich ist. Fast ausnahmslos alle anderen chinesischen Apps konnten sich außerhalb von China nie wirklich durchsetzen. Der enorme Erfolg von TikTok in westlichen Staaten ist also etwas Außergewöhnliches, sagt Social-Media-Unternehmensberater Aurélien Rigard aus Shanghai. Etwas Vergleichbares finden User sonst nirgendwo. Facebook hat mal versucht, etwas Ähnliches wie Douyin oder TikTok an den Start zu bringen, aber das war ziemlich lame. In Peking äußerte sich heute Wang Wenbin, der Sprecher der chinesischen Staats- und Parteiführung, zum Thema. Er kritisierte die US-Regierung für deren Attacken gegen TikTok scharf. Für die Vorwürfe der US-Regierung gegen ByteDance und TikTok gäbe es keine Beweise. Ein mögliches Verbot von TikTok durch die US-Regierung verletze die Grundregeln der freien Marktwirtschaft und verstoße auch gegen die Welthandelsgrundsätze in Bezug auf Offenheit, Transparenz und Nichtdiskriminierung. Aus Sicht von Kritikern der kommunistischen Staatsführung sind all diese Argumente allerdings wertlos, wenn sie von Seiten der chinesischen Regierung kommen. Denn diese blockiert bereits seit mehr als 10 Jahren fast ausnahmslos alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote in China. Während Facebook, Snapchat, Instagram, Google, Twitter, WhatsApp und andere in China also gesperrt sind, konnte sich TikTok binnen weniger Monate zu einer der weltweit erfolgreichsten Apps entwickeln.
Und mittlerweile hat der Microsoft-Konzern angekündigt, die US-Sparte des Unternehmens übernehmen zu wollen. Man wolle den Übernahmeplan trotz der Bedenken des US-Präsidenten weiter verfolgen, heißt es. Möge der Herrgott uns von Zeit zu Zeit einen solchen Charakter als Politiker vorbeischicken. So lautet ein Eintrag im Kondolenzbuch für Hans-Jochen Vogel in München. Dort war er lange Jahre Oberbürgermeister, er war auch Bundesminister oder Kanzlerkandidat für seine Partei, die SPD. Gründlich, zuverlässig, ohne Allüren und Affären. Vogel ist nun tot, gestorben mit 94. Und heute gab es ihm zu Ehren eine Trauerfeier.
Das Münchner Kammerorchester leitet die Trauerfeier in der Münchner Philharmonie Gasteig ein. In großen Abständen sitzen die Gäste auf den Rängen. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sind es Vizekanzler Olaf Scholz, Justizministerin Ulrike Lamprecht und Familienministerin Franziska Giffey. Auch Altkanzler Gerhard Schröder ist gekommen zur Trauerfeier von Hans-Jochen Vogel und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die Vorsitzenden der SPD.
Wir trauern um ihn und um den Verlust eines ganz großen der Sozialdemokratie.
Walter Borjans hob Vogels Verdienste um die SPD heraus. Vogel habe die Partei in den 80er Jahren geführt, die Zeit nach der Ära Schmidt, schwere Jahre für die Sozialdemokratie.
Es gab eine lange Zeit der Opposition, in der er die Bundestagsfraktion führte. Und es gab, ob Gerücht oder nicht, es gab immer die Rede von diesem berühmten Merkzettel, den Herbert Wehner ihm gegeben haben soll, auf dem eines stand: weiterarbeiten und nicht verzweifeln. Ob es diesen Zettel wirklich gegeben hat oder nicht, wissen andere besser. Eines ist aber sicher, diese Worte waren sein Leitsatz.
In seinen Jahren als Justizminister in den 1970er Jahren habe Hans-Jochen Vogel es verstanden, auf die gesellschaftlichen Veränderungen mit einer Liberalisierung mehrerer Gesetze zu reagieren, so Walter Borjans.
Er ist auch der Vater der Reform des Eherechts. Er ist der Vater der Reform des Paragraphen 218. Und er war es, der 1988 die Quotierung in der SPD durchgesetzt hat.
So habe auch Vogel mit dafür gesorgt, dass die SPD als Partei auch attraktiv für Frauen geworden sei. Persönlich habe er Vogel noch zu seinem 94. Geburtstag im Februar im Seniorenheim besuchen dürfen.
Und ich war tief beeindruckt, wie dieser an Jahren alte Mann allen körperlichen Malaisen zum Trotz hellwach, konzentriert und bestens informiert war.
Noch in seinen letzten Lebensjahren setzte sich Vogel für eine Reform des Bodenrechts ein. Ein in den 70er Jahren gescheitertes Gesetzesvorhaben Vogels, mit dem der Staat von BesitzerInnen von Grund und Boden für die Preissteigerungen ihres Besitzes Steuern erheben könne. Er habe seiner Partei dieses Vorhaben als einen Aufgabenzettel mitgegeben, so schloss der SPD-Vorsitzende seine Rede. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter würdigte in seiner Ansprache Vogels Verdienste um die Stadt München, die er in den 60er Jahren als Oberbürgermeister regierte.
Durch Hans-Jochen Vogel, durch seine 12-jährige Arbeit als Münchner Oberbürgermeister ist unsere Stadt zu einer modernen Metropole und zu einer weltoffenen, zu einer internationalen und liebenswürdigen Stadt geworden, so wie wir sie bis heute noch kennen.
Hans-Jochen Vogel hatte das U- und S-Bahn-Netz angeschoben, Großwohnsiedlungen im Süden und Norden Münchens geplant und die Olympischen Spiele 1972 in die Stadt geholt.
Er hat die Entscheidung als Oberbürgermeister getroffen, hat dafür geworben mit dem Motto der heiteren Spiele. Spiele, die dann leider alles andere als heiter waren, nach der Geiselnahme und Ermordung der israelitischen Athleten. Er war es auch, der die toten Sportler nach Israel begleitete. Das war ihm ein persönliches Anliegen.
Auf Wunsch der Familie Vogel fand der Abschiedsgottesdienst schon am vergangenen Freitag im kleinen Kreis in der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München statt. Seine letzte Ruhestätte fand Hans-Jochen Vogel anschließend auf dem Friedhof des Münchner Stadtteils Bogenhausen.
Trauerfeier für Hans-Jochen Vogel, der Bericht von Tobias Krone. In Nordirland, da haben sich jahrzehntelang Katholiken und Protestanten bekämpft. Gegenseitiger Hass und brutale Gewalt forderten 3.700 Tote. In den 70er Jahren, da wollte kaum jemand daran glauben, dass sich diese Spirale jemals stoppen ließe. Zu den wenigen, die aktiv den Kontakt zu den Konfliktparteien suchte, war John Hume. 1994 schließlich gab es zunächst einen Waffenstillstand und 4 Jahre später wurde das Karfreitagsabkommen geschlossen und seither wird eben nicht mehr gebombt und gestorben. Für seine Bemühungen bekam John Hume im gleichen Jahr den Friedensnobelpreis. Er ist jetzt mit 83 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Thomas Spickhofen.
Der junge John Hume will eigentlich gar nicht Politiker werden. Er versucht es Ende der 50er Jahre zunächst als Priester und wird dann Lehrer. Erst sein Einsatz für bessere Wohn- und Arbeitsbedingungen für die Katholiken in Nordirland bringt ihn schließlich in die Politik. Mit seiner sozialdemokratischen Arbeiterpartei SDLP setzt sich Hume für eine Vereinigung des Nordens mit der Republik Irland ein, aber er gehört zu den gemäßigten Stimmen und lehnt die Gewalt der IRA ab. Wenn ich heute eine Bürgerrechtskampagne in Nordirland führen würde, sagt er einmal, dann wäre die IRA ihr Hauptziel.
If I were to lead a civil rights campaign in Northern Ireland today, the major target of that campaign would be the IRA.
Im Nordirland-Konflikt redet John Hume mit allen Seiten, steht aber dadurch auch oft zwischen allen Fronten. Mit Gary Adams, dem umstrittenen Sinn Féin-Chef, führt er Geheimgespräche. Hume will eine gewaltfreie Lösung. Und dazu müssen wir reden, verteidigt er die Gespräche, als sie bekannt werden.
But I'm a public representative who's deeply upset.
Ich bin tief besorgt, was mit meinen Leuten passiert. Ich werde alles tun, damit die Gewalt und das Töten ein Ende nehmen. Und der anderen Seite sage ich, geht raus und sprecht mit euren Paramilitärs. Tut das Gleiche wie ich, damit das Töten aufhört.
Zeitzeugen berichten, John Hume habe die Atmosphäre und den politischen Raum geschaffen, mit dem am Ende das Karfreitagsabkommen für Nordirland möglich gewesen sei. Als Vermittler fungieren die USA. Ihr Präsident Bill Clinton nennt Hume einmal den Nelson Mandela von Nordirland. Später empfängt Hume Clinton in seiner Heimatstadt Derry. Die Briten nennen sie Londonderry.
Mr. President and Mrs. Clinton, as you can see from the people of Derry, you're very, very welcome here today.
Tony Blair, der das Karfreitagsabkommen in seinem ersten Jahr als britischer Premierminister unter Dach und Fach brachte, erklärt heute, Hume sei ein politischer Titan gewesen, ein Visionär, der sich geweigert habe zu glauben, dass die Zukunft so sein müsse, wie die Vergangenheit war. Über alle Parteigrenzen hinweg fiel heute mehrfach die Bezeichnung politischer Gigant. John Hume wurde 83 Jahre alt.
Es war ein Unglück, das sich eigentlich niemand vorstellen konnte. Vor 2 Jahren, da stürzte in Italien bei Genua eine Autobahnbrücke ein. Am 14. August 2018 starben dabei 43 Menschen. Heute Abend wird nach einer Rekordbauzeit die Nachfolgekonstruktion eingeweiht. Maximilian Sipnauer berichtet.
Genua, Mitte Juli. Wie eine zarte Linie führt die neue, gut 1000 Meter lange Brücke über die Häuserschluchten des Polcevera-Tals. Während oben auf der Brücke letzte Arbeiten laufen, pflanzen unten im Schatten des Viadukts ein paar Arbeiter Bäume für einen Gedenkpark. Denn genau hier, zwischen den zwei 40 Meter hohen Betonpfeilern Nummer 12 und Nummer 13, ist die alte Brücke zusammengebrochen. Dort wartet Giorgio Rubiano, Für ihn ist es das erste Mal, dass er an den Ort kommt, an dem er 3 Familienmitglieder verloren hat. Das trifft mich sehr, weil es weh tut, weil es mich an den Tod erinnert. Vor 2 Jahren sind hier sein Bruder, dessen Frau und ihr 8-jähriger Sohn mit dem Auto in den Tod gestürzt. Am Tag des Unglücks war die Familie zum Essen verabredet. Als ich die Nachricht bekam, warteten wir gerade auf ihn. Er war später dran als normal. Dann schickte mir ein Freund Bilder von der eingestürzten Brücke. Und mir war sofort klar, die sind da dabei. Für jedes der 43 Opfer wird im Gedenkpark nun ein Baum gepflanzt. 43 unterschiedliche, verschieden wie die Opfer aus aller Welt. Als Andenken und Mahnmal für eine der unnötigsten Katastrophen in der jüngeren Geschichte Italiens. Denn kurz nach dem Unglück kam heraus, dass die Betreiber wohl jahrelang Hinweise auf eine Einsturzgefahr ignoriert hatten. Das Unglück gilt deshalb vielen als ein Sinnbild für das, was in Italien schiefläuft. Nun soll alles besser werden. Für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke rief die Politik die Parole Rinascimento aus, Wiedergeburt, als Zeichen des Aufbruchs an das Land und die ganze Welt. Dafür schufteten hier im Schichtbetrieb gut 1000 Arbeiter, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Selbst als während Corona alle anderen Baustellen des Landes stillstanden. Nur 10 Monate dauerte der Wiederaufbau, Rekord. Koordiniert von Bauleiter Stefano Mosconi.
Hier haben wir wirklich auch am Weihnachten, in Ostertag immer gearbeitet. Kein Feiertag, kein Stopp. War Wahnsinn. Aber wir alle haben so beschlossen, dieses Jahr ist Brückenjahr.
Nun, am Ende dieses Brückenjahres, sagt Mosconi, sei er wahnsinnig erschöpft, aber auch stolz. Besonders auf die strahlend weiße, leicht gewölbte Unterseite der Brücke. Entworfen hat die Star-Architekt Renzo Piano. Sie soll an den simplen Rumpf eines genuesischen Fischerbootes erinnern und damit an ehrliche, vertrauenswürdige Arbeit. Doch selbst jetzt ist das Land uneins in der Frage, ob Italien wirklich aus der Krise gelernt hat. Noch immer fehlt ein Urteil gegen die Schuldigen. Die Konzessionsvergabe löste zwischenzeitlich eine veritable Regierungskrise aus. Dennoch schwärmen viele vom Modell Genua. Hier zeige sich, dass Italien noch in der Lage sei, Großprojekte zu stemmen. Weniger Bürokratie, mehr Verantwortung bei einzelnen Personen.
In Afghanistan, da hat die Terrormiliz IS ein Gefängnis angegriffen. Nach Gefechten, die fast einen Tag dauerten, wurde der Angriff nach offiziellen afghanischen Angaben schließlich zurückgeschlagen. Silke Dietrich mit Einzelheiten.
18 Stunden lang haben sich die Sicherheitskräfte von Afghanistan mit den Extremisten Feuergefechte geliefert. Nun sei die Lage wieder unter Kontrolle, sagt der Sprecher des Gouverneurs von der Provinz Nangarhar. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AP zeigen die Gefechte auf ihren Videoaufnahmen. In der Nähe des Gefängnisses haben sie einen Augenzeugen interviewt, der sagt: Sie haben eine Autobombe gezündet, dabei sind so viele Leute verletzt worden. Ich konnte ihnen nicht helfen, weil gleich darauf hat es weitere Explosionen gegeben und Feuergefechte zwischen den Extremisten und dem Wachpersonal. Aber zum Glück sind unsere Soldaten dann schnell eingetroffen. Rund 2000 Insassen seien in dem Gefängnis gewesen, die meisten aber bereits wieder gefasst worden, sagt der Provinzsprecher Kugiani. Dennoch habe man zahlreiche Opfer nicht vermeiden können bei dem Angriff. Es sind auch Zivilisten, Kinder und Wachmänner darunter, sagt er. Auch einige Insassen sind ums Leben gekommen. Weit mehr als 40 Menschen sind verletzt worden bei dem Angriff. Laut dem Krankenhaussprecher könnte die Zahl der Toten noch weiter steigen, da viele in Lebensgefahr schwebten. Der sogenannte Islamische Staat Khorasan hat sich zu der Tat bekannt. Das ist ein Zweig des Islamischen Staates, der in Afghanistan und anderen Ländern Südasiens aktiv ist. Letztes Jahr hatte der Präsident von Afghanistan noch gesagt, der Islamische Staat sei besiegt worden in seinem Land. Stolz war Ashraf Ghani im November bei einer Pressekonferenz vor die Kameras getreten. Noch vor einem Jahr hätte niemand daran geglaubt, sagt er, aber heute ist es offensichtlich. Wir haben den Islamischen Staat ausgelöscht. Zahlreiche Kämpfe hatten sich in der Tat zu der Zeit ergeben, aber bis heute reklamiert der sogenannte Islamische Staat in Afghanistan zahlreiche Attentate für sich. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen befinden sich noch etwa 2200 IS-Kämpfer in Afghanistan. Eigentlich herrscht gerade eine Waffenruhe in Afghanistan zwischen den radikal-islamischen Taliban und der afghanischen Regierung. 3 Tage lang wurde die Waffenruhe ausgerufen. Anlass ist das Islamische Opferfest. Langfristiges Ziel ist natürlich, ein Abkommen auf den Weg zu bringen, das zum Frieden in Afghanistan führen soll. Aber bislang haben nicht einmal die ersten gemeinsamen Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban stattgefunden.
Der Bericht von Silke Dietrich zum Ende der Informationen am Abend im Deutschlandfunk mit Jochen Fischer.